Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Harro Zimmer, Fachmann für Raumfahrt und Kosmos und eine Reporterlegende. Die Mondlandung 1969 hat er ebenso live begleitet wie das größte Unglück der bemannten Raumfahrt, die Challenger-Explosion 1986. Alles, was sich möglichst weit weg von unserer Erde befindet, das beschäftigt Harro Zimmer von Kindesbeinen an. Mittlerweile ist er Vogelmute, 84 Jahre alt. Herzlich willkommen bei uns, Herr Zimmer.
Ja, guten Tag.
Jeden Morgen habe ich gehört, als erstes immer noch der Blick, wenn nicht zum Himmel, dann zum iPad, um zu erfahren, was es Neues gibt im Kosmos. Stimmt das?
Das ist richtig. Das ist meine Frühstückslektüre. Und dann erst kommt die Tageszeitung, denn ich muss ja informiert sein und informiert werden, was denn alles passiert. Die großen Raumfahrtagenturen haben ihre Dienste. Es gibt Fachgruppen, die sofort den Finger heben, wenn es irgendetwas zu berichten gibt. Und da will ich natürlich dabei sein.
Was hat Sie denn zuletzt so richtig elektrisiert, morgens früh beim Frühstück?
Naja, zum Beispiel das erste Foto oder die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs. Wir wussten ja, dass man da dran ist, aber dass es so perfekt nachher aussieht, das war schon aufregend. Oder auch der Versuch, ich will mal sagen, der israelischen Amateure bitte in Gänsefüßchen, einen Lander auf den Mond zu bringen, der dann eigentlich sozusagen in der letzten Phase leider gescheitert ist.
In diesem Jahr ist es 50 Jahre her, dass der erste Mensch den Mond betrat. Die Mission Apollo 11 brachte den kleinen Schritt für einen Menschen und den großen für die Menschheit. So sah man das damals. Jedenfalls ist der 21. Juli 1969 wohl eines der Daten, wo alle, die es bewusst erlebt haben, heute noch wissen, was sie damals gemacht haben. Unser Gast ist der Raumfahrtexperte und Wissenschaftsjournalist Harro Zimmer. Wo und wie haben Sie denn das damals erlebt, Herr Zimmer?
Ich habe es hier in einem dieser Studios erlebt, denn wir hatten uns ja vorbereitet, schon mit Apollo 10, das genau zu covern und haben dann aber bei Apollo 11 gewissermaßen richtig zugelegt. Zwei meiner Kollegen, sozusagen die Chefs des Ganzen, waren in den USA und wir dachten natürlich, von ihnen etwas zu hören. Aber wie zu erwarten, brachen da natürlich die Leitungen zusammen. Und mein Kollege Hans-Gerhard Meyer und ich, wir saßen im Studio und hatten dann die Last zu tragen, die Last mit Vergnügen. Schließlich die Landung gecovert, war ein bisschen schwierig. Die Bilder waren ja noch schlecht, es war ja kaum etwas zu sehen. Aber wir hatten gegenüber ARD und ZDF einen großen Vorteil. Wir hatten eine Standleitung nach Houston. Wir konnten also unmittelbar mithören, was dort passiert.
Sie haben es fürs Radio gemacht, damals für den RIAS.
Ja.
Kleine Wackelbildchen und eine Standleitung. Ich war 6 Jahre alt, mein Papa hat mich aus dem Bett geholt, damit ich das nicht verpasse. Sowas wurde auch geprobt damals. Herr Zimmer, kann man sowas üben, eine Reportage machen über die Mondlandung oder plumpst man da hinein in die eigene Begeisterung und in das Geschehen?
Ja, ich glaube, man muss sich ein wenig vorbereiten. Zumindest muss man das dicke Paper, das Buch lesen, das es jeder Mission vorausgeschickt ist, damit man eigentlich den zeitlichen Ablauf kennt und sich in etwa vorstellen kann, was dort oben passierte. Ja, trainieren ist schwierig, nicht? Wir hatten das Training mit Apollo 10, das war im Mai, da hat man ja den Mondflug getestet, dicht dran, aber nicht gelandet. Und ich erinnere mich genau, denn das war mein Polterabend, wo mich der RIAS plötzlich abends um 9:30 anrief und sagt, du musst ins Studio kommen, die sind also am Mond. Und natürlich, meine Gäste waren total begeistert, dass ich den Polterabend sozusagen sausen ließ, um hier ans Mikrofon zu gehen. Das war sozusagen die erste heiße Probe Apollo 10 am 23. Mai 1969.
Die Frau hat Sie trotzdem geheiratet?
Ja, aber ich meine, ich war am anderen Morgen ziemlich müde, aber es gab dann natürlich Standesamt und Kirche, alles das haben wir dann ganz gut weggesteckt, aber im Kopf natürlich immer die Überlegung, na, jetzt müssen Sie heil zur Erde zurückkehren.
Da ist auf der einen Seite der Reporter, der damals wirklich für ein Riesenpublikum sprach, Auf der anderen Seite natürlich auch der Mensch, Haro Zimmer, der guckt, da stapft der erste Mensch auf dem Mond herum. Sie sehen gesund aus, sie kommen alle drei heil zurück. Was hat das mit Ihrem Herzklopfen gemacht?
Es war natürlich ganz schön aufregend, das ist klar. Vor allen Dingen, wenn ich das mal rekapituliere, ich habe ja alle Mondlandungen berichterstattend verfolgt. Die erste war wirklich die dramatischste, weil ja offensichtlich Neil Armstrong nicht genau wusste, wo lande ich. Finde ich noch einen Landeplatz mit dem Rest meines Treibstoffes? Und das ging also tatsächlich sehr stark auf die Emotionen. Und man musste eine ganze Weile gewissermaßen brauchen, um das zu verdauen. Und das wirkte auch nach.
Das war eine Technik, die kommt uns heute vorsintflutlich vor, die Computertechnik. Das waren ganz die Anfänge. Heute steckt mehr in jedem Smartphone. War das trotzdem eine Meisterleistung, auch technisch-wissenschaftlicher Art, die man als großen Schritt für die Menschheit bezeichnen könnte aus Ihrer Sicht?
Das würde ich in jedem Fall so sehen, denn wenn Sie sich überlegen, Sie sprachen das an, Computer waren zwar damals im Einsatz, aber sie spielten eigentlich nur eine marginale Rolle. Sie gaben Befehle, gaben Impulse, aber die ganze Technologie hat sich ja aus dem Apollo-Programm sehr viel weiterentwickelt. Und alles, was wir in der Raumfahrt erleben, auch der Start ins digitale Zeitalter, den kann man in seinen Wurzeln eigentlich bis auf Apollo zurückführen.
Ein anderes Ereignis, das Sie, Herr Zimmer, live für den Rundfunk beobachtet haben, nahm kein gutes Ende. 1986 explodierte die Raumfähre Challenger wenige Sekunden nach dem Start und was vorgemut begann, mündete in eine Katastrophe und Haro Zimmer musste live darüber reden. Hören wir ihm noch einmal dabei zu, ein Ausschnitt aus seiner Reportage zum Challenger-Unglück.
In dieser Sekunde hebt die Challenger ab und meine Kollegen hier im Kontrollzentrum brechen in Jubel aus. Die Challenger startet um 17.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Richtung Atlantik, führt die erste Drehbewegung durch, hat sich gewissermaßen auf die Seite gelegt, sodass die Challenger nach unten hinkt und sie steigt majestätisch, wie man es also nun kennt, in den blauen Himmel. Und ich glaube, man kann die Steine förmlich von den Herzen der NASA-Verantwortlichen plumpsen hören. Die Challenger steigt hier klar in den blauen Himmel auf. Wir sehen Weitwinkelaufnahmen, das Abtrennen der großen Triebwerke in einer gewaltigen Explosion sind die Triebwerke hier beiseite geflogen. Wir müssen ja mal eine Sekunde beobachten, was passiert. Es sieht sehr seltsam aus. Es fallen hier einzelne Teile über dem Gelände nach unten. Es mag also sein, dass es sich um eine Explosion dieser großen Triebwerke handelt, wo allerdings Die Challenger ist explodiert und wir wissen nicht, was passiert ist. Wir stehen vermutlich vor der größten Katastrophe der bemannten Raumfahrt.
Haro Zimmer live für den damaligen RIAS zum Absturz der Raumfähre Challenger 1986. Herr Zimmer, wie ist das für Sie, wenn Sie das heute wieder hören?
Naja, es liegt mir immer noch schwer auf der Seele und ich habe dann später ja viele Shuttle-Starts weiterverfolgt und immer, wenn die ersten 3 Minuten vorbei waren, habe ich aufgeatmet, wenn die großen Triebwerke weggeflogen waren und nun die Challenger oder der andere Shuttle, wer auch immer das gerade war, seinen Kurs nehmen konnte. Aber vielleicht eine Anmerkung, warum das also für uns so merkwürdig war. Der Starttag war in Florida ein überraschend kalter Tag. Damit hatte niemand gerechnet. Die Challenger auf der Rampe war zum Teil vereist. Und immer wieder wurde gesagt, nein, wir können nicht starten, das geht nicht. Und es gab alle halbe Stunde eine neue Meldung. Und die NASA stand damals erheblich unter Zeitdruck. Und wir hätten also ein kleines Vermögen gewettet darauf, dass sie nicht starten wird. Und dann kam also plötzlich die Anordnung, von wem auch immer, wir starten. Und das war für uns so verblüffend, dass wir also aufatmeten, als sie dann schließlich abhob. Deshalb der Enthusiasmus, deshalb der Jubel, auch im Kontrollzentrum und dann eben diese große Katastrophe.
Es beginnt auch total vergnügt in ihrer Stimme. Und was mich am meisten berührt hat an diesem historischen O-Ton, Herr Zimmer, das sind eigentlich die Pausen in Ihrer Reportage, die Stille, der Schreck.
Ja, also mit dem Schreck ist das ja so eine Sache. Der O-Ton aus dem Kontrollzentrum lief weiter. Der Mensch an den Pulten oder einer der Menschen repetierte alles, was eigentlich zu dieser Sekunde passieren sollte. Dabei war die Challenger im Prinzip gar nicht mehr da. Sie war explodiert, die Teile flogen durch die Gegend. Und im Kontrollzentrum tat man immer so automatisch, als wenn sie denn gerade im Augenblick auf Kurs sei.
Ups, das wusste ich gar nicht. Also dieses Menschengefühl, das nicht sein kann, was nicht sein darf.
Genau.
Und Sie standen da drin und mussten dann plötzlich allen Leuten erzählen, dass da
natürlich
7 Menschen gestorben sind auf eine bestialische Weise und dass eben der ganze Traum weg war. Das heißt, Sie haben es eigentlich früher kapiert als die Leute in Houston.
Das ist richtig. Wahrscheinlich braucht das immer eine ganze Weile, bis das dort ankommt, bis es dort verarbeitet wird. Da schaut man eigentlich nur auf die Pulte, auf die Monitore und alles andere ist nebensächlich. Es ist natürlich auch so, dass wir nicht genau wussten, was denn eigentlich in der Explosion passiert ist. Es ist ja so, im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Kabine mit den Astronauten abgetrennt wurde. Möglicherweise, dass die Astronauten sogar einen Teil überlebt haben und erst ums Leben gekommen sind, als diese Kapsel in den Ozean stürzte.
Der Wissenschaftsjournalist Haro Zimmer begeistert sich von Kindheit an für Raumfahrt und Kosmos. Er hat viele Astronauten auch persönlich kennengelernt, war immer wieder bei der NASA und in Houston live dabei. Immer am Boden, Herr Zimmer, wären Sie nicht eigentlich gerne mal mitgeflogen?
Eigentlich ja, das ist ja der Traum jedes, der mit der Raumfahrt in Berührung kommt. Aber je enger der Kontakt wird, umso kritischer sieht man die ganze Geschichte. Raumfahrt ist immer harte Arbeit, extrem harte Arbeit. Das Vergnügen kommt ganz zuletzt. Das ist heute vielleicht auf der Internationalen Raumstation etwas anders, wo man ein bisschen Zeit und Muße hat, wo man Kollegen hat, mit denen man sprechen kann. Aber die ersten Jahre der Raumfahrt waren auch immer riskant, sodass ich mich dann also nicht danach gerissen hätte, in ein Raumschiff der 60er oder der frühen 70er Jahre steigen zu wollen.
Aber spinnen wir mal, wenn Sie es denn doch gemacht hätten, für welchen Traum, was hätten Sie gern gesehen und erlebt?
Natürlich die Erde aus dem Weltraum, das ist sicherlich das beeindruckendste Erlebnis, das bis heute nachwirkt. Jeder, der auf der Internationalen Raumstation ist und die Erde sieht, bricht in Begeisterung aus. Aber mein Traum wäre natürlich gewesen, zum Mars zu fliegen, einer der Ersten zu sein, der seinen Fuß auf den roten Planeten setzte. Und ich hatte damals immer schon gesagt, na spätestens 2019 zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung werden Menschen auf dem Mars spazieren gehen.
Da gibt es noch allerhand zu tun, bis das klappt.
Genau. So
aber ist Herr Zimmer, Houston, we have a problem. Das war der Satz, den wir damals in jeder Sandkiste geschrien haben als Kinder. Ja. Gab es den legendären Spruch eigentlich wirklich? Houston, we have a problem?
Na, also ganz so nicht. Das war Jack Swigert, der Pilot der Mondfähre, der sagte, ich glaube, wir haben ein Problem. Aber so ganz harmlos gesprochen in der Kommunikation. Und dann fragte der Capcom, der Mann am Boden, ich habe nicht richtig verstanden, wiederholt mal. Dann kam Jim Lovell, der Kommandant, der sagt, ja, ich glaube, wir haben ein Problem mit dem Bus sowieso für die Energieversorgung. Also. Das ging also ganz 2,5 Minuten. Es klang völlig harmlos. Kein Mensch konnte ahnen, dass sich dahinter auch eine Katastrophe verbarg. Mhm. Und bei der NASA brauchte man auch eine gewisse Zeit, bis das unten ankam, was da wirklich passiert war. Und dann hieß es Abbruch der Mission.
Herr Zimmer, die Raumfahrt, die Mondlandung in den 60ern, das war nicht zuletzt der Wettkampf zweier politischer Systeme. Es war auch ein USA gegen Sowjetunion. Wie sehr hat Sie das eigentlich beschäftigt?
Sehr intensiv, denn wir haben damals hier in Berlin auf dem Insulanerberg in der Wilhelm-Förster-Sternwarte eine Satellitenbeobachtungsstation schon in den frühen 60er Jahren entwickelt und gebaut, die primär die Informationen in die USA lieferte. Und aufgrund unserer geografischen Lage waren wir in der Lage, häufig sowjetische Starts schon unmittelbar nach dem Abheben zu hören, funktechnisch zu hören. Häufig früher, als die Amerikaner das in Alaska konnten, 10 Minuten
Ach so,
später.
Und dann waren Sie der Bote sozusagen.
Ja, gewissermaßen. Und da waren wir also direkt involviert. Viele sagten, ach, spionieren die da etwa für die Amerikaner? Dann bekamen wir mal russischen Besuch, mehrfach inkognito, und erzählten denen das. Und das war, glaube ich, Anfang 1968. Bekam ich ein offizielles Schreiben der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, die mich ausdrücklich legitimierte, alle Signale von sowjetischen Satelliten und Raumsonden aufzufangen, auszuwerten und zu publizieren. Mhm. Ich glaube, ich bin der Einzige in Europa, der jemals ein solches Papier in den Händen gehalten hat.
Mich erstaunt das immer wieder neu, Herr Zimmer, wenn man davon weiß, dass Sie also sowohl die sowjetischen Kosmonauten kennengelernt haben, als auch in Cape Canaveral, in Houston ständig zugange waren. Ich meine, das waren politisch eher Zeiten des Kalten Krieges und da spaziert ein Westberliner, dazu noch Westberliner Raumfahrtexperte und Journalist sozusagen zwischen den Welten hin und her. Ging das wirklich so einfach? Tatsächlich? Einen Tag sowjetische Kosmonauten und dann Cape Canaveral? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also ich war in den frühen 70er Jahren interessanterweise mehrfach in der Sowjetunion eingeladen und mit anderen Delegierten, mit kleinen Grüppchen. Ich konnte sogar damals per Telefon hier etwas über den Rias berichten. Ich glaube auch, ich war der einzige Westmensch, der jemals aus Erivan berichtet hat. 1972 war das. Sie kennen ja, da gab es so einen Schlager, frag doch an bei Radio Erivan. Und ich habe mal versucht, das zu tun. Da waren noch Damen mit Kurbeltelefonen und als ich sagte, ich möchte ein Gespräch nach Berlin-West, da waren sie also total verblüfft. Erstens mal wussten sie das, Ferge, West, was ist West? Mhm. Dann saß ich eine Weile stumm da und nach einer Stunde kam einer angerannt, wir haben eine Verbindung mit Berlin-West.
Nochmal zurück zur Atmosphäre damals, die ja durchaus frostig war. Erst hatten die Sowjets die Nase vorn, Gagarin war der erste Mann im All, dann eben das Ziel von Kennedy, ein Amerikaner muss auf den Mond und mittendrin ein Westberliner Enthusiast, ein Kenner, ein Experte, der offenbar zu beiden Seiten gute Kontakte hatte.
Es ist erstaunlich, aber es hat immer tadellos funktioniert und jedermann wusste ja eigentlich, dass ich eben da nicht nur als Wissenschaftsjournalist oder gar als Wissenschaftler fungiere, sondern auch durchaus die Gelegenheit nutze, hier Radiokommunikation vor Ort zu machen. Man hat mir alle Türen geöffnet. Ich habe viel mit russischen Kosmonauten zusammengesessen, auch manchen Schluck getrunken, also wie das ja da so anders als in den USA war. Ich habe da viel gesehen, viel gehört und habe mich da immer sehr wohl gefühlt.
Sind die Leute, die es machen, die die Gefahr auf sich nehmen, die den Wissensdurst haben, da irgendwann mal zu landen, womöglich sogar als Menschen ein bisschen ähnlich, ob sie nun Kosmonauten oder Astronauten oder Sowjets oder Amerikaner waren?
Das ist richtig, das sind sie sicherlich, denn sie haben eigentlich oder hatten eigentlich eine vergleichbare Grundausbildung. Alle waren Piloten, zum Teil Testpiloten. Und das hat natürlich auch ein bisschen die Charaktere geprägt. Aber sie sind also menschlich doch in einer gewissen Weise seelenverwandt. Das kann man sicherlich sagen. Die Russen waren etwas legerer. Ich sprach mit Kosmonauten, die in die ersten Raumstationen einstiegen, die Sowjets damals hatten, die Salyut-Station. Die sagt, ach, wir freuen uns darauf, dass wir da endlich mal unsere Ruhe haben und so. Die haben das ganz anders angesehen als die Amerikaner, die da richtig so mit Power reingehen. Mhm. Aber trotzdem, sie haben sehr viele Ähnlichkeiten und die Kosmonauten und Astronauten haben sich immer gut verstanden.
Lassen Sie uns also von Harro Zimmer, von seinem Lebensweg erzählen, der 1935 in Berlin-Kreuzberg begann, ein Kriegskind, das als kleiner Steppke in einer zerbombten Stadt groß wurde. Herr Zimmer, haben Sie in Ruinen gespielt?
Ja, das haben wir wohl. Wir lebten zwar nicht unbedingt in einem Ruinenfeld, aber um uns herum in der Gegend, so Anhalter Bahnhof und alles so etwas, Kreuzberg, dieser Teil war doch auch in Mitleidenschaft gezogen. Und wir haben als Kinder tatsächlich dort gespielt. Wir waren eine große Familie und in unserem Haus wohnten mehrere kinderreiche Familien. Also wir haben tatsächlich den Krieg nicht nur hautnah kennengelernt, sondern auch, nachdem es etwas ruhiger wurde, unser Leben in Ruinen verbracht. Ja.
1935 geboren, als Kind schon intuitiv verstehen müssen, was Krieg bedeutet?
Ja.
Oder ein großer Spielplatz, auf dem es manchmal donnerte?
Nein, wir haben das sehr hautnah gespürt. Also zum Beispiel uns vis-à-vis stand ein gut erhaltenes Eckhaus und da wurde vom Dach herunter wohl geschossen, als die Russen schon da waren. Und da passierte Folgendes, da sagte der russische Kommandeur, der bei uns im Hause da residierte, das Haus ist in einer Stunde zu räumen, alle Leute müssen raus. Und dann wurde das Haus vor unseren Augen abgefackelt, niedergebrannt. Mhm. Das haben wir also alle mitnehmen müssen. Es gab eine große Barrikade quer durch die Straße. Alle Hausbewohner und selbst die Kinder mussten diese Barrikade wegräumen, damit man ungehindert mit Jeeps und Panzern durchfahren konnte.
Ich habe mich gefragt, aber vielleicht ist das auch Küchenpsychologie, Herr Zimmer, wenn ein Elfjähriger ein Teleskop kauft und immer durch dieses Rohr in die Ferne schaut, ob das neben dem Interesse womöglich auch eine Kriegsprägung ist, aller weg hier, weit weg.
Es könnte so sein, das ist richtig. Mhm. Das Teleskop, das ich ja also sehr günstig durch irgendwelche Tauschgeschäfte erworben hatte, konnte ich ja eigentlich nur sozusagen aus dem Küchenfenster benutzen, herausschauen. Und was schaute man sich zuerst an? Das war der Mond und den, da konnte man die Krater erleben. Alles das war ja Neuland. Und ja, natürlich war das eine Art Eskapismus. Es war eine gewisse Flucht nach draußen. Aber es war so, ich hatte sofort Publikum. Als ich das in unserem Wohnhaus herumsprach, kamen alle Mieter mal nach und nach an und fragten, können wir mal da durchgucken?
Ach so, und da waren Sie so der Star. Ich dachte nämlich, für das erste knappe Geld kann man sich ja auch ein Fahrrad kaufen. Ja. Oder ein Grammophon oder ein Aquarium. Was weiß ich, ob die Eltern nicht gemosert haben. Also Junge, dafür gibst du jetzt dein Geld aus. 1946 war es, glaube ich, als Sie beim Trödler ein Teleskop erstanden?
Ja, naja, also meine Mutter war da sehr tolerant und sagt, lass ihn doch machen. Und ich hatte noch jüngere Geschwister und alle waren eigentlich mit Enthusiasmus dabei. Schade war es eben nur, dass wir einen relativ begrenzten Himmelsausschnitt hatten zu beobachten, nicht so rundherum die Welt betrachten konnten. Aber das war sehr schön und fand also großes Interesse. Und ich war dann sehr schnell bekannt als der Junge da mit dem Fernrohr, der immer den Mond beguckt.
Ja, ein Schülerteleskop ist kein Fernrohr und keine Sternwarte, Herr Zimmer. Das kam dann aber auch sehr schnell.
Ja.
Sie sind wohl schon in jungen Jahren auf der Suche nach Sternen weite Wege gegangen.
Ja, ich bin das war in einem Januar, bin ich nach Treptow gepilgert, da ich ja die heutige Archenholz-Sternwarte mit diesem Riesenteleskop, mit diesem größten, längsten Fernrohr der Welt, um es korrekt zu formulieren, und wollte mir dort die Mondfinsternis ansehen. Bin also zu Fuß bis nach Treptow gelaufen. Und als ich da ankam, haben die mich gleich eingespannt mit allen möglichen Dingen. Geh mal dahin, fahr mal dorthin, besorg mal das. Und da habe ich also meine erste Mondfinsternis und meine erste Begegnung mit einem großen Fernrohr erlebt. Und von da an bin ich an und für sich ziemlich regelmäßig in Treptow gewesen. Das war ja damals der Kernpunkt der jungen, aufblühenden Liebhaberastronomie in Berlin. Bis eben auch durch die Spaltung der Stadt die astronomische Community in zwei Hälften zerfiel, Ost und West. Und die Westler bauten dann hier in Berlin die Wilhelm-Förster-Sternwarte auf.
Und da waren Sie Gründungsmitglied, ja, als Teenager.
Ja.
Was macht man denn als Gründungsmitglied einer Sternwarte in einer Zeit, wo man kein Geld hat?
Nee, das.
Was macht man da?
Ja, wir waren natürlich ein Haufen von Enthusiasten und wir siedelten zuerst in der General-Pape-Straße, heute Südkreuz. Da waren so diese alten Kasernen, auch in einer Ruine. Ruine eines Offizierscasinos, deshalb hießen wir lange die Ruinensternwarte. Und wir holten ein großes Teleskop. Das war da in der Invalidenstraße, das war die alte Urania-Sternwarte. Die war verwaist, die war zerstört. Da haben wir mit den Briten gesprochen. Können wir das demontieren? Und dann haben sie uns geholfen. Das große Teleskop ist heute eines der Schmuckstücke oben auf dem Insulanerberg. Das haben wir jetzt in die Ruinensternwarte gebracht. Und so entwickelte sich das, bis wir dann 1963 auf den Insulaner zogen.
Welches Sternbild haben Sie am meisten geliebt?
Eigentlich, genau gesprochen, den Orion, der ja so wahnsinnig viel bietet mit dem großen Orion-Nebel, den man mit kleinen Teleskopen sehen kann, die leuchtenden Gürtelsterne. Und das hat uns immer sehr gefallen. Und wenn ich bei mir zu Hause im Winter aus dem Fenster schaue, ist Orion, Sirius und so alles wunderschön zu sehen. Und meine Frau genießt das auch immer.
Harro Zimmer, Raumfahrt, Kosmos begeistert, trotzdem erstmal eine Chemieausbildung gemacht, erst als Laborant, dann studiert. War das eine Notlösung?
Ach, na, eigentlich war ich ja ganz begeistert. Aber es ist natürlich so, die Astronomie und die Raumfahrt, die haben mich förmlich aufgefressen. Ich bin also da so weit reingerutscht, dass ich mir überlegt habe, machst du da irgendwo eine Zäsur? Und dann kamen ja doch die engen Kontakte in der Astronomie und in der Raumfahrt. Ich hatte ja dann auch später leitende Funktionen in der Berliner Wilhelm-Förster-Sternwarte und auch dann das Angebot eines NASA-Stipendiums. Und hatte mich also dann doch entschlossen, die Chemie an den Nagel zu hängen und mich in die Astronomie und in die Raumfahrt zu stürzen.
Sollte man für jüngere Hörer vielleicht nochmal sagen, Harro Zimmer ist zum einen eine echte Radiolegende als Wissenschaftsjournalist, aber eben nicht nur Journalist, sondern wirklich auch Experte, der an den großen Raumfahrtzentren auch gearbeitet hat, der mit den Astronauten, mit den Forschern gesprochen hat und da wirklich immer auf dem allerneuesten Stand war und Cape Canaveral und Houston auch von innen kennt. Genauso wie, was war das Gegenstück in der Sowjetunion? Wo musste man da hin?
Baikonur.
Baikonur?
Ja.
Welcher Raumflughafen hat Sie denn besonders angezogen? Welcher war der schönste, der spannendste?
Das ist ja eine etwas schwierig zu beantwortende Frage. Ich habe ja eine ganze Menge gesehen. Ich möchte einen Raumflughafen erwähnen, der vielleicht nourso ganz im Fokus steht. Das ist Kourou in Französisch-Guayana, wo jetzt ja der europäische Raumfahrtbahnhof ist. Den habe ich mehrfach erleben können, wie er aus dem Urwald gewachsen ist und immer größer wurde und dort die ersten Starts erfolgte, wie doch die Fremdenlegion der Franzosen diesen Raumflughafen bewachte. Das war schon irgendwie faszinierend. Ist heute natürlich auch nicht mehr das, was es mal vor 20, 25 Jahren war.
Da blitzen immer noch die Augen. Zugleich hat Harro Zimmer Familie, Frau und zwei Kinder im beschaulichen Berlin-Lichtenrade und hat uns erzählt, dass die Mondlandung selbst seinen Polterabend mal gestört hat. Gehört Ihre Frau, wenn Sie denn überhaupt mal da waren, gehört sie zu den sehr duldsamen Menschen?
Ja, ich würde ja sagen, mit einer gewissen Einschränkung. Sie hat ja viel im gewissen Sinne erdulden müssen, denn ich habe einen großen Teil meiner Zeit auf Reisen verbracht, hier und dort. Und mitunter waren das also nicht nur Tage, sondern auch Wochen. Und das hat sie also alles weggesteckt und sich um die Erziehung unserer beiden Kinder gekümmert. Nicht? Aber ich bin dann jetzt im Alter da etwas ruhiger geworden. Und
feiern in diesem Jahr goldene Hochzeit, das wollen wir nicht verschweigen.
Ja, das ist richtig.
Sie haben sie kennengelernt, aber nicht in der Sternwarte.
Nein, meine Frau ist Krankenschwester und ich war ihr Patient. Und es klingt fast wie ein Loro-Roman, aber das ist tatsächlich so gewesen. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verliebt, wir haben geheiratet.
Und wenn schon der Polterabend durch eine Mondexpedition gestört wird, dann weiß Frau auch, was auf sie zukommt.
Ja, das
ist. Haben Sie eigentlich noch andere Leidenschaften und Interessen oder ist neben Raumfahrt, Kosmos und Familie eigentlich kein Platz mehr für irgendwas anderes?
Oh, ich bin seit Kindesbeinen ein Freund klassischer Musik, genauer gesagt der Oper. Und ich glaube, mein erster Opernbesuch, da war ich 15 oder 16, als die städtische Oper, wie sie damals hieß, in Berlin sozusagen ihre Pforten öffnete und es auch das Theater der Schulen gab mit Million Tickets für 1,50 und das hat mich eigentlich bis heute nicht mehr losgelassen. Ich habe eine große Sammlung zu Hause und ich genieße das immer noch, obwohl ich ehrlich gestanden mit dem modernen Regietheater nicht so wahnsinnig viel anfangen kann.
Aber da trifft man sie dann auch mal. Ich möchte noch mal zurück wie zu den Sternen wie den Katastrophenstunden der Raumfahrt, die wir angesprochen haben. Nach der Challenger-Explosion wurde es ja dann eine Weile ganz still um die, ich sag mal, bemenschte Raumfahrt. Bemannte muss man heute auch nicht mehr unbedingt sagen. Es ging um Kosten und Nutzen, nicht mehr darum, dass alles Innovative irgendwie ein Abfallprodukt der Raumfahrt war, sondern es hieß, auch der Mond ist als Planet eher weniger spannend und außerdem haben wir hier auf Erden ja noch auch allerhand Aufgaben zu bewältigen. Verstehen Sie solche Gedankengänge oder ist Ihnen das als Enthusiast gänzlich fremd zu sagen, ach, so wichtig ist das alles nicht?
Ja, die Diskussion ist ja im Prinzip sehr alt. Sie war ja besonders in den frühen 70er Jahren unmittelbar, als die Mondlandung so langsam auslief, hatte man ja die Frage gestellt, war das nötig? Müssen wir weiter solch großen Aufwand treiben? Ich sage immer, vergleicht doch mal bitte die Kosten zum Beispiel bei der NASA mit dem Verteidigungshaushalt der USA. Es ist ein Bruchteil dessen. Marginal gemessen an dem, was zum Beispiel für Verteidigung ausgegeben wird. Und ich bin der Meinung, dass die Raumfahrt im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Früchte getragen hat. Ich glaube, das digitale Zeitalter, so wie wir es heute erleben, wäre ohne die Innovationen aus der Raumfahrt nicht mehr denkbar. Zum anderen ist die Raumfahrt nach 1989, nach dem Zerfall der Sowjetunion, auch zu einem Politikum geworden. Die Großmächte rücken zumindest auf diesem Gebiet weitestgehend zusammen. Die Konfrontation in dem Sinne gibt es nicht mehr. Sie hat also auch politisch dazu beigetragen, dass zumindest in diesem Bereich die Welt etwas friedlicher geworden ist, so makaber das im Angesicht der Ereignisse, die wir jetzt erleben, klingt.
Aber es wird auch auf so eine merkwürdige Art ein bisschen verspielt. Heute spricht man von Mondtourismus, von Privatleuten, die für viel Geld da mal kurz am Planeten vorbeifahren und vielleicht einen Fuß draufsetzen wollen. Das ist ja doch eine ganz andere Wertigkeit.
Das ist richtig. Das finden wohl die meisten auch nicht so besonders gut. Allerdings muss man dabei, glaube ich, etwas genauer hinschauen. Es ist ja doch so, dass das die Privatfirmen sind, wie Elon Musk oder so mit SpaceX, die also sozusagen mit eigenen Mitteln die Raketentechnologie fördern und bauen. Und die sagen sich, wenn wir heute auch schon meinetwegen den Weltraumbehörden wie NASA oder so billige Raketen liefern, kostengünstig starten, dann lasst uns auch mal einen Touristen mitfliegen, der uns Geld in die Kasse bringt. Das ist offensichtlich Wirtschaft. In der Beziehung, haben Sie recht, hat die Raumfahrt natürlich viel von ihrem Glanz verloren. Das gebe ich gerne zu.
Herr Zimmer, nun sind Sie mir mittlerweile 84 Jahre alt, Beruf und privat in einem prallen Leben verknüpft, viele Bücher veröffentlicht, immer noch neugierig auf das, was da oben ganz weit von uns entfernt passiert in unendlichen Welten. Welche Ihrer eigenen großen Fragen an den Weltraum hätten Sie denn gerne noch beantwortet? Worauf hoffen Sie noch?
Na, die große Frage, sind wir allein im Kosmos? Die hätte ich doch gern beantwortet und ich bin mir sicher, das dürfte nicht so ganz einfach sein. Denn einerseits teile ich nicht diesen großen Optimismus, dass das Universum voller Leben ist. Leben ist so etwas sehr Komplexes, zumindest Leben, wie wir es auf der Erde kennen. Aber die Möglichkeit besteht, dass es die eine oder andere außerirdische Zivilisation gibt, von denen wir vielleicht auch mal etwas per Funk erfahren. Der Weg dorthin und zurück ist selbst für Außerirdische außerordentlich schwierig. Und ich hoffe, dass ich auf diesem Gebiet zumindest noch hören und sehen werde, dass wir nicht ganz so einsam im Universum sind.
Ich bedanke mich erstmal für diesen Besuch von Haro Zimmer hier bei uns im Studio. Alles, alles Gute für Sie.
Danke.
Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
Danke.